Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Auch wenn wir zunehmend im Alltag ohne Maske herumlaufen können und sich das Leben wieder halbwegs normalisiert, das Coronavirus ist immer noch da und die Prognosen gleichen dem Vorjahr. Im Herbst steigen die Fallzahlen vermutlich wieder an. Und wir wollen deswegen wissen, wie die Schulen eigentlich darauf vorbereitet werden. Und wir machen eine weite Reise. Es geht in den Irak. Da befindet sich eine deutsche Schule und die hat ihre Sicherheitstüren für uns geöffnet, damit wir sie besichtigen können. Und mein Name ist Martin Schütz. Herzlich willkommen. Die Ständige Impfkommission, die STIKO, hat heute eine neue Empfehlung zur Covid-Impfung von Kindern ab 5 Jahren herausgebracht. Auch gesunde Schülerinnen und Schüler zwischen 5 und 11 Jahren sollen in Zukunft eine mRNA-Impfdosis bekommen. Bislang hatte das Gremium in dieser Altersgruppe nur dann zur Impfung geraten, wenn Kinder Vorerkrankungen oder engen Kontakt zu Menschen mit hohem Corona-Risiko hatten. Was bedeutet dieser Schritt jetzt für die Schulen? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Armin Himmelrath. Herr Himmelrath, die Empfehlung zur einmaligen Impfung von Kindern ab 5 Jahren, die ist neu. Trotzdem sind ja Kinder auch schon in diesem Alter geimpft. Wie passt das zusammen?
Das liegt daran, dass viele Eltern einfach die Option genutzt haben, dass diese Impfung erlaubt war, tatsächlich erlaubt, auch ohne die Empfehlung der STIKO. Man brauchte dafür nur ein ärztliches Aufklärungsgespräch. Das haben auch relativ viele Ärztinnen und Ärzte angeboten. Und so sind in Deutschland jetzt knapp 20% der 5- bis 11-Jährigen tatsächlich vollständig geimpft. Und es gibt noch eine weitere STIKO-Schätzung, die heute bekannt wurde. Sie vermutet, dass 3/4 der Kinder in der Altersstufe wohl schon Kontakt mit dem Virus hatten, entweder über die Impfung oder aber über eine Infektion. Und der tatsächliche Wert könnte dann sogar noch höher liegen, weil die Dunkelziffer bei Infektionen relativ hoch ist.
Also wenn, also beziehungsweise falls die große Mehrheit der Schülerinnen und Schüler schon infiziert war, was sich daraus ja ableiten ließ, dann bedeutet das dann im Umkehrschluss, dass der Schulunterricht jetzt sicher ist?
Ehrlicherweise muss man sagen, das weiß niemand so richtig. Ja, mehr Sicherheit, das würde dann gelten, wenn klar wäre, nach einer Infektion ist man zuverlässig vor weiteren Infektionen geschützt. Aber gerade die Omikron-Variante hat ja gezeigt, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Da gab es etliche Fälle, in denen eben mehrfach Infektionen nacheinander folgten, oft auch schon kurz nacheinander. Zum Glück ist es ja immer noch so, dass bei Kindern tendenziell weniger Symptome bei einer Infektion zu erkennen sind. Aber es ist eben auch nicht ungefährlich. Das muss man auch ganz klar festhalten. Es gibt Fälle beispielsweise von Long-Covid, gerade auch bei Schülerinnen und Schülern.
Jetzt wollen viele Schulen ja das vermutlich nicht einfach so auf sich zukommen lassen. Wie können oder wie sollten die jetzt reagieren?
Das Problem ist, sie haben kein Rezept und es gibt eigentlich auch kaum so etwas wie rechtliche Handlungsmöglichkeiten, denn die Masken- und Testpflicht ist ja so gut wie überall abgeschafft. Das ist im Grunde nur noch eine freiwillige Option und die wird auch immer weniger genutzt. Und deshalb hat Heinz-Peter Meidinger, der Präsident des Lehrerverbands, heute Morgen das ganz, ganz scharf kritisiert. Er hat gesagt, Politik, die macht beim Thema Pandemie und Schule schon wieder ihre Hausaufgaben nicht. Das war in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und er kritisiert dabei insbesondere, dass das Infektionsschutzgesetz eben keine Maskenpflicht an einer Schule mehr zulässt.
Die Maskenpflicht wäre also aus Sicht des Präsidenten des Lehrerverbands, also von Heinz-Peter Meidinger, der Schlüssel für einen besseren Infektionsschutz an den Schulen?
Ja, eindeutig. Und zusätzlich denkbar wäre natürlich auch noch so etwas wieder einzuführen, muss man sagen, wie flächendeckende Tests. Aber da haben sich die Länder ja gewissermaßen schon von verabschiedet. Es wäre auch denkbar, flächendeckend Luftfilter einzusetzen. Das ist aber natürlich eine mittlerweile 2 Jahre alte, fast endlos erscheinende Diskussion. Die ist kaum vorwärts gekommen und dafür gibt es im Moment in der Politik auch kaum Fürsprecher. Dann hätten wir noch als weiteres Mittel den Hybridunterricht. Der ist aber politisch nicht gewollt. Aber eben auch nicht bei Eltern und Schülerinnen und Schülern. Und so entsteht eben oft das Gefühl von, ach, wir wollen endlich einfach nur zurück in die Normalität. Und das könnte jetzt im Sommer noch relativ gut gehen, wenn viel gelüftet wird, wenn man häufiger draußen ist. Aber was den Herbst angeht, da gibt es eben große Fragezeichen. Deshalb warnen Fachleute auch immer wieder, niemand weiß, wie sich diese Pandemie, wie sich dieses Virus entwickeln wird. Deshalb ist der Eindruck im Moment, wenn man das so sagen will, richtig gut vorbereitet, sind die Schulen eigentlich nicht. Das dümpelt sowohl politisch als auch organisatorisch eher so ein bisschen vor sich hin, die Vorbereitung auf den nächsten Corona-Herbst. Und wenn man es ganz gemein formulieren will, könnte man sogar sagen, das ist Business as usual. Hatten wir letztes Jahr um diese Zeit fast genauso die Situation.
Zu den Fachleuten gehören ja auch die Medizinerinnen und Mediziner. In Bremen ist heute der Deutsche Ärztetag eröffnet worden. Was sagen denn die Mediziner zu dieser Thematik?
Ja, da steht das Thema Kinder und Corona tatsächlich auch auf der Tagesordnung. Es gab im Vorfeld so ein bisschen artikulierte Unzufriedenheit mit der Corona-Politik der Bundesregierung. Die sei nicht so ganz eindeutig. Es gab auch sozusagen im Hinblick auf die Impfung so eine leichte Skepsis. Man wisse nicht, was wie gut hilft, so ganz genau. Aber jetzt ist das alles ein bisschen von den Affenpocken oder von den Affenpocken-Infektionen überlagert worden. Und das droht tatsächlich, dass das Corona-Thema so ein bisschen hinten runterrutscht. Und wenn es ganz, ganz dramatisch kommt, dann könnte es, wenn man pessimistisch drauf blicken will, wirklich so kommen, dass wir im Herbst eben eine Situation haben in den Schulen, wo dann möglicherweise Corona-Infektionen und Infektionen mit Affenpocken zusammenkommen. Das wäre natürlich der Worst Case.
Die Ständige Impfkommission, die STIKO, empfiehlt nun für alle Kinder zwischen 5 und 11 Jahren eine Impfung gegen das Coronavirus. Bisher wurde in dieser Altersgruppe eine Impfung nur für Kinder mit Vorerkrankungen oder Kontakt zu Risikopatienten empfohlen. Was das für die Schulen und den Unterricht bedeuten könnte, darüber habe ich mit meinem Kollegen Armin Himmelrath gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Himmelrath. Seit 2 Jahren ist das Personal von Kitas im Dauerstress und die Corona-Pandemie hat zusätzliche Belastungen mit sich gebracht. Monatelang mussten in vielen Städten die Kita-Belegschaften kleine Kinder testen, immer neue Verordnungen umsetzen und. Und dazu kommt dann ohnehin schon ein ständiger Personalmangel. Schon vor der Pandemie war das so. Wie hoch die Belastungen sind und wie sich das auf die Betreuung auswirkt, war auch Thema auf dem Deutschen Kita-Leitungskongress. Der Verband Bildung und Erziehung hat da eine Studie mit Zahlen für Baden-Württemberg vorgestellt. Katharina Thoms hat sich die angesehen.
Es ist wieder viel los in den Kitas in Deutschland. Aber wenig Zeit, sich zu kümmern, und der Mangel an Personal ist riesig. Das zweite Pandemiejahr hat das nochmal verschärft. Das zeigt eine repräsentative Befragung unter fast 5000 deutschen Kita-Leitungen im Auftrag des Verbands Bildung und Erziehung.
Ja, es war noch nie schlimmer,
sagt Gerhard Brandt, Vorsitzender der Gewerkschaft VBE in Baden-Württemberg. Die Ergebnisse für sein Bundesland seien vergleichbar mit den anderen Ländern und zeigen, in mehr als 80% der Kindertagesstätten mangelt es an Fachkräften.
Letztes Jahr waren es nur 70%. Das heißt, wir hatten innerhalb von 12 Monaten eine Steigerung um 13 Prozentpunkte. Wenn Sie das hochrechnen, dann sehen Sie sehr schnell, bis wenn wir die Kindergärten schließen müssen, weil wir kein Personal mehr haben.
Einzelne Einrichtungen mussten vergangenes Jahr vorübergehend wirklich zumachen, weil nicht genug Personal da war, so der VBE-Vorsitzende. Das letzte Jahr, auch in der evangelischen Kita in Überlingen am Bodensee, hat es Spuren hinterlassen. Leiterin Claudia Wetzel-Thiel.
Es fing ungefähr vor 12 Monaten an. Die ersten sind aufgrund von Burnout gegangen. Andere haben sich nochmal neu orientiert in eine andere berufliche Richtung.
Wetzel-Thiel hatte Glück. Sie fand Ersatz für ihre Einrichtung mit 130 Kindern. Allerdings kamen die Erzieherinnen von anderen Kitas. Das Problem nur verschoben. Vor allem bei der Betreuung von Babys und Kleinkindern meldeten in der Studie 3/4 der Kita-Leitungen zurück: Wir sind unterbesetzt. Der vorgegebene Schlüssel in Baden-Württemberg sei zwar mit 1:3 besonders gut, aber meistens müsse eine Fachkraft dann doch deutlich mehr als 3 Kleinkinder betreuen. Bei einigen sind es schon mal 12. Stress pur für alle, sagt Wetzel-Thiel. Dabei wollen ja alle den Job gern und gut machen. Immerhin, mehr Geld und 2 Entlastungstage hat der letzte Tarifstreit ergeben. Auch das Kultusministerium in Stuttgart wirbt verstärkt für die Ausbildung zum Erzieherjob und betont, Kitas könnten auch Zusatzkräfte, Quereinsteiger einstellen. Claudia Wetzel-Thiel.
Also wir haben tatsächlich 2 Frauen, die sind Quereinsteiger. Die haben sich auch sehr gut in alles eingelebt, sind sehr engagiert. Und trotzdem muss ich natürlich an der Stelle sagen, sie ersetzen im ersten Moment auf gar keinen Fall die Fachkraft.
Wetzel-Thiel selbst hat immerhin mehr Zeit für Mitarbeiter- und Elterngespräche und muss nicht noch in den Kita-Gruppen aushelfen. Die meisten ihrer Kolleginnen und Kollegen aber schon. Ein Drittel der Leitungen hat noch nicht mal einen ganzen Arbeitstag in der Woche Zeit für die Leitungsaufgaben, zeigt die Studie. Überstunden Normalfall. Und die geflüchteten Kinder aus der Ukraine sorgen für noch mehr Personalbedarf. VBE-Chef Brandt hofft, dass möglichst unbürokratisch auch Erzieherinnen aus der Ukraine beschäftigt werden können.
Das hätten wir sehr gerne, wenn ukrainische Fachkräfte kommen. Und da können wir sie sehr dringend brauchen. Zum einen wegen den Sprachkenntnissen, zum anderen, weil sie diese Kinder viel, viel besser aufnehmen. Diese Kinder sich bei denen auch viel geborgener fühlen als bei anderen Nationalitäten. Aber dass es eins zu eins aufgeht, das wird nicht der Fall sein.
Und wir bleiben beim Thema Fachkräftemangel. Der ist für das Handwerk zunehmend ein großes bis existenzbedrohendes Problem. Der Generalsekretär des Handwerksverbandes, Holger Schwanecke, hat heute gesagt, mit dem bestehenden Personal im Handwerk seien die politischen Veränderungen beispielsweise beim Klimaschutz und bei der Mobilität nicht umzusetzen.
Schwanecke übte Kritik an der Bildungspolitik der vergangenen Jahrzehnte. Zu lange habe man jungen Leuten eingeredet, nur mit Abitur gebe es eine gesicherte berufliche Zukunft. Mangelnde Wertschätzung für das Handwerk und der demografische Wandel hätten inzwischen zu einem eklatanten Fachkräftemangel geführt. Ohne eine Beschäftigungsoffensive im Handwerk seien die ehrgeizigen Transformationsziele der Bundesregierung aber nicht zu erreichen. Schwanecke nannte als Beispiele die Mobilitätswende und die Umstellung von Heizungsanlagen auf alternative Energien. Der Generalsekretär des Handwerksverbandes sagte weiter, die Betriebe wollten künftig verstärkt auf weibliche Beschäftigte setzen. Im Handwerk liegt der Frauenanteil bei den Meisterprüfungen heute bei rund 25%. Nach Branchenschätzungen fehlen allein in deutschen Heizungsbaubetrieben rund 60.000 Beschäftigte. Die Folge sind lange Wartezeiten für Kunden und hohe Preise für Bauvorhaben.
Und Lothar Lenz hat für uns berichtet. Das klingt nach einer ziemlichen Luxussituation, in der sich die Mitarbeitenden des SV Waldhof Mannheim befinden. Also zumindest, wenn wir auf deren Terminkalender am Mittwochnachmittag schauen. Denn dann gilt beim Fußball-Drittligisten, Handys ausschalten und nicht mehr auf E-Mails reagieren. Ja, so etwas gibt es wirklich und nennt sich Deep Work Tag. Die ständige Informationsflut und Erreichbarkeit, die wird dann nämlich genau ausgeschaltet. Dafür gibt es ein Zeitfenster, in dem hochkonzentriert gearbeitet werden kann. Dagmar Kwiatkowski erklärt, wie das genau funktioniert.
Waldhof Mannheim, Schäfer, guten Tag.
Jennifer Schäfer leitet die Geschäftsstelle des SV Waldhof mit ganz vielen Außenkontakten. Den neuen Mittwochnachmittag ganz ohne findet sie, sagt sie, einfach top. Und schätzt zum Beispiel,
dass ich einfach in Ruhe mich an die Löhne setzen kann und mich wirklich mal ein paar Stunden am Stück nur darauf konzentrieren kann.
Konkret erfordert diese Neuerung aber auch Selbstdisziplin. Denn erstmal muss jeder alle Kommunikationskanäle ja richtiggehend sperren, erklärt Sören Weber vom Ticketing.
Ich mache es tatsächlich auch aktuell relativ radikal, dass ich an meinen Handys den Flugmodus reinmache, am Telefon hier im Büro den Stecker ziehe. Das E-Mail-Postfach natürlich geschlossen, sodass ich auch gar keine Möglichkeit habe, abgelenkt zu werden von außen.
Volle Konzentration ohne jede Ablenkung, um richtig produktiv zu sein. Das ist das Ziel der Methode Deep Work. Geschäftsführer Markus Komp ist seit 6 Jahren beim SV Waldhof und hat über diese Idee schon seit geraumer Zeit nachgedacht.
Wir brauchen, glaube ich, einfach in allen Abteilungen mal einen Moment, wo wir eben aus diesem Hamsterrad aussteigen können.
Dabei steht die Kommunikationsplattform Teams für interne Videokontakte weiter zur Verfügung. Aber jeder soll sich auch dabei überlegen, ob selbst der interne Kontakt nicht bis Donnerstagmorgen warten kann.
Nur weil wir jetzt in der Lage sind, rund um die Uhr zu kommunizieren, glaube ich nicht, dass es zwingend notwendig ist, sondern die Arbeit an sich ist ja eigentlich eine andere. Und die Kommunikation sollte eigentlich nur begleitend zur Arbeit sein. Heutzutage nimmt sie aber immer mehr die Definition Arbeit an sich überhaupt ein.
Die ersten Erfahrungen seien positiv, erzählen Geschäftsführer, Geschäftsstellenleiterin und Ticketing-Mitarbeiter unisono. Auch mit den externen Partnern und Kunden. Es ruckelt höchstens mal intern, erzählt Jennifer Schäfer.
Natürlich ist es mir auch schon mal passiert, dass ich dann eine E-Mail verfassen wollte. Ich habe Outlook aufgemacht und dann ist mir aufgefallen, so, oh nein, nee, ausmachen.
Schon eine neue Welt, dieser Mittwochnachmittag beim Waldhof, weiß auch Sören Weber, denn...
Dann muss man sich aber natürlich auch so ein bisschen zurückhalten, wenn man dann eine Aufgabe abgearbeitet hat, dass man jetzt nicht kurz mal aufs Handy schaut, ob man da irgendwelche Nachrichten bekommen hat oder was gibt's Neues auf Instagram oder Facebook.
Beim SV Waldhof Mannheim können Sie jetzt in Ruhe arbeiten, zumindest einen Nachmittag lang pro Woche. Eine Ausweitung könnte aber kommen, überlegt Geschäftsführer Komp.
Das ist die Idee dahinter, das jetzt einfach mal als Pilot zu sehen und zu schauen, wie entwickelt sich das Ganze. Wenn es da ein positives Feedback gibt, dann werden wir da wirklich drüber nachdenken, das vielleicht auch noch weiter auszubauen.
Lehrerinnen und Lehrer träumen vermutlich ziemlich oft davon, einfach mal an einer deutschen Auslandsschule zu unterrichten. Weg aus der Reihenhaussiedlung in der deutschen Provinz und ab nach Rom, nach London, nach Kapstadt, New York, Toronto, Montevideo, wohin auch immer. Die Auswahl ist riesengroß.
Campus und Karriere. International.
Bei weltweit fast 140 Schulen ist es ehrlicherweise gar nicht so leicht, sich zu entscheiden. Und es gibt ja auch deutsche Auslandsschulen, die in Städten liegen, die vermutlich deutlich mehr Abenteuer versprechen als zum Beispiel Genf.
Erbil, Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan im Irak. 1,8 Millionen Menschen leben in der Großstadt. Hochhäuser, Schnellstraßen, im Zentrum die 8000 Jahre alte Zitadelle. Die deutsche Schule liegt am südwestlichen Stadtrand. Daniel Büker, der Schulleiter aus dem Münsterland, zeigt mir das Schulgebäude und erklärt die Sicherheitsmaßnahmen.
Die deutsche Schule ist seit der IS-Zeit abgesichert gegen Angriffe von außen. Es gibt ein Eingangstor, eine Eingangsschleuse, die von kurdischen Soldaten bewacht wird. Das ganze Gelände ist von Betonmauern umgeben, um Angriffe abzuwehren, leider.
2017 wurde der IS besiegt. Erbil sei heute eine sichere Stadt, betont Daniel Büker. Die deutsche Schule, ein friedlicher Ort. Auf dem Schulhof tobende Kinder. Deutschunterricht in Klasse 9. Auf dem Programm eine Fabel von Franz Kafka. Sie handelt von einer Maus, die nur die Wahl hat, an Mauern entlang in eine Falle zu laufen oder von der Katze gefressen zu werden. Yara, eine kurdische Schülerin in langem Kleid, interpretiert die Fabel so.
Bei Kafka waren die Mauern die Grenzen. Aber ich habe die Mauern als das Alter gesehen. Wie es zuerst mit der Jugend anfängt und man wird immer älter und älter. Und am Ende kommt die Falle, das bedeutet das Tod.
Die deutsche Schule Erbil wurde 2010 gegründet. Irakisch-Kurdistan galt damals als befriedet. Öleinnahmen sorgten für wirtschaftlichen Aufschwung. Kurdische Flüchtlinge kehrten zurück, auch aus Deutschland.
Und dann hatten eben Rückkehrer zusammen mit Deutschen hier vor Ort entschieden, dass man eine deutsche Schule gründen möchte. In Erbil wurde entschieden, die deutsche Schule Erbil faktisch auch als politisches Projekt anzusehen. Und von daher hat sich das Auswärtige Amt damals entschieden, die deutsche Schule ab Beginn zu fördern.
Einer der Rückkehrer ist Shuan Aref. Er hatte im Irak studiert, musste 1996 fliehen. 14 Jahre lebte er in Mannheim. Er arbeitete als Taxifahrer, bekam die deutsche Staatsbürgerschaft. 2010 zog Shuan Aref zurück mit Frau und Tochter.
Damals gab es hier gute Chancen für Arbeit. Ich bin Geologe. Dort könnte ich nicht meinen Beruf üben, aber hier habe ich was gefunden, dann bin ich zurück.
Seine Tochter war damals 3 Jahre alt. Sie sollte Deutsch lernen, Kontakt zur deutschen Kultur pflegen. Er sieht Deutschland weiterhin als Zufluchtsort, für den Fall, dass sich die Lage im Irak verschlechtert.
Und das war sehr wichtig für unsere Tochter, dass in Zukunft sie kann nochmal nach Deutschland gehen oder wir gehen zurück nach Deutschland, dass die mit deutscher Sprache, deutscher Kultur, deutscher Mentalität nicht fremd bleibt. Also nicht, dass wir zurückgehen und dass es einen Schock bekommt.
Die deutsche Schule Erbil ist klein. Rund 140 Kinder und Jugendliche lernen hier. So gut wie alle haben zuvor in Deutschland gewohnt. Das Gebäude, ein Flachbau, zwei Stockwerke mit Aula-Cafeteria und eigenem Dieselgenerator. Der ist nötig, weil täglich für einige Stunden der Strom ausfällt. Die Schule vermittelt allerdings nicht nur deutsche Lerninhalte. Auch Kurdischunterricht findet statt. Darauf legen die einheimischen Behörden Wert. Im Flur erinnert ein Schaubild an die großen Dichter Kurdistans. Gefeiert wird auch das kurdische Neujahrsfest Neuros und der Tag der kurdischen Flagge. Dazu Medir Samaga, die stellvertretende Schulleiterin.
Also wenn man kommt in diese Schule, man sieht sofort nicht nur deutsche Kultur, deutsche Seite, sondern auch kurdische Kultur zusammen. Deswegen nehmen wir diese Schule als eine Begegnungsschule. Wir sind ein sehr schönes Beispiel.
Matthias Holland-Letz hat in Erbil die deutsche Schule besucht, eine von fast 140 deutschen Auslandsschulen. Nach den Nachrichten übernimmt der Kollege Fabian Elsässer mit Corso Kunst und Pop. Und unter anderem geht es da um einen der Blockbuster der kommenden Wochen wahrscheinlich, nämlich um Top Gun Maverick. Das war's für Campus und Karriere für heute. Mein Name ist Martin Schütz. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie's gut.